Das ist wirklich Wahnsinn. Wir nehmen sehr früh am Morgen auf, so kurz nach 7. Und Veggie sieht fantastisch aus, so als ob er quasi auf der Ersatzbank des VfB Stuttgart sitzen würde. Als VAR. Das muss man echt sagen. Das ist verrückt. Er kann wirklich alles. Er kann.
Naja, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, hast du ein bisschen was, ich meine, du hattest ja was zu tun am Wochenende, aber hast du vielleicht ein bisschen was vom Ryder Cup gesehen?
Ich habe nichts vom Ryder Cup gesehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass du da gewesen bist mit einem rosa Poloshirt, mit einer Chino-Hose und mit sehr, sehr schönen Golfschuhen, die ich...
Also eins nur, ich meine, ich habe bis halb eins hier noch geguckt und wir nehmen jetzt um 7 Uhr auf. Ja. Du hast echt, ich habe quadratische Augen oder gar keine Augen gerade, aber was da los war, McIlroy wurde bepöbelt, hat Stinkefinger gezeigt, seine Frau wurde mit einem Bierbecher beworfen und die Amerikaner mit einer irren Aufholjagd und Lowry, der ja eigentlich total umstritten war, holt den entscheidenden Putt. Also das war Wahnsinn gestern. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist einfach was Geiles, weil die fahren ja dahin, die kriegen ja keine Kohle dafür, das ist nur für die Ehre. Ja. Und so ein Putt reinzuspielen, da muss ich sagen, das hat...
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leis
und Thomas Wagner.
Ja, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert, aber das geht denen ja wie uns. Also wir spielen auch für die Ehre hier in diesem Podcast. Und du hast meine Anspielung natürlich nicht verstanden. Das ist
doch,
sehr,
natürlich habe ich sie verstanden. Aber, natürlich habe ich sie verstanden.
Hast du sie verstanden? Der VAR aus der Vulkaneifel, er ist da. Wir sind wieder zurück und ich muss sagen, wer den Riders Cup guckt mitten in der Nacht und das nur der Ehre wegen und wer sich wie ich nach einem Spiel, wo ich immer noch Kopfschmerzen habe, hier in diesem Podcast chillt. Liebe Freunde da draußen, das gebührt Ehre und vor allen Dingen braucht man dafür eins, nämlich. So, wir sind mittendrin im Game.
Das mit den Eiern hatte ich eben schon vorbereitet. Nach dem Part von Lowry hast du mich einfach überhört.
Ach so.
Ist doch scheißegal.
Ach so, es tut mir sehr leid. Wir sind wieder zurück in der Bundesliga, lieber Veggie. Und da war einiges los, würde ich sagen. Was bitte war denn dieses Spiel, also dieses eine Spiel, Gladbach gegen Frankfurt? Da müssen wir sofort drauf eingehen, weil es wahrscheinlich das verrückteste Spiel war. Das kann man schon sagen an diesem Spieltag. Und Eugen Polanski und auch Wirkus, die waren ja alle konsterniert und niemand wusste so richtig, was da passiert ist. Wobei man auch sagen muss, dass die Eintracht sich dann da hinten raus auch nicht mit rumgekleckert hat, wenn man noch 4 Tore kriegt. Was ist denn da passiert? Welche Drogen waren da im Spiel? Welcher Alkohol war da im Spiel? Also wir müssen einmal den Experten in Sachen Fußball hier reinholen.
Also gut, wenn wir jetzt keine Expertise über Fußball hätten, bräuchten wir, glaube ich, auch keinen Fußball-Podcast zu machen. Aber
hast du recht, ja.
Das würde wahrscheinlich aber auch jemand, der zum ersten Mal ein Fußballspiel sich anguckt, nicht anders bewerten. Also diese erste Hälfte von Borussia Mönchengladbach war, wie ein großer deutscher Trainer mal gesagt hat, boden- und bewusstlos. Da hat einfach gar nichts zusammengepasst. Ich meine, besorgniserregend finde ich ein bisschen. Du holst letzte Woche einen verdienten Punkt in der letzten Minute. Polanski hat gefühlt so ein bisschen neue Energie reingebracht. Und dann so ein Auftritt. Jeder Schuss ein Treffer. Die Eintracht hat ja auch nicht aufgehört, bis sie dann noch eine Stunde Spielen eingestellt haben. Ist schwer erklärbar. Ein Ansatz wäre natürlich, du hast schon, das darf man bei aller Kritik und Häme, die es ja teilweise auch gibt, nicht vergessen. Dir fehlt halt mit Hack, Kleindienst und Honorar eigentlich die komplette Offensivreihe. Aber natürlich darf sich eine Profimannschaft trotzdem nicht so präsentieren. Und du hast ja mit Nicolas, mit Elvedi, mit Reitz, mit Engelhardt, mit Stöger und Marquino hast du ja trotzdem Leute, die auch in der Bundesliga schon gezeigt haben, dass sie auch positive Ausrufezeichen setzen können.
Absolut.
Was man leider festhalten muss aus Gladbacher Sicht ist, dass der Kader, glaube ich, völlig falsch zusammengestellt ist, weil ich habe zu dir mal gesagt, beziehungsweise sind die Spieler auch durchgegangen, ich finde die einzelne Qualität dieses Kaders müsste dicke reichen, um irgendwo zwischen 7 und 11 einzulaufen in der Liga. Mhm. Aber es scheint zu wenige zu geben, die sich wehren. Selbst ein Reiz war, den ich ja hoch schätze, war am Samstag damit
überfordert war er auch. Ja, überführt war er auch.
Überfordert, um Gottes Willen. Das ist wirklich zu früh. Also das ist einfach zu früh. überfordert und auch Polanski war natürlich am Ende auch fast ratlos. Und jetzt kapriziert sich alle Kritik auf Virkus. Das ist mir aber trotzdem ein bisschen zu viel, weil ich finde, dass der ganze Verein dringend eine Blutauffrischung benötigt.
Ist das vielleicht einfach gar nicht so verwunderlich? Ist es nicht so, dass, du hast es gerade so leicht angesprochen, dass diese Mannschaft vielleicht noch gar keine Mannschaft ist? Also insofern, als dass Seoane, es gab ja Gründe, warum Seoane gegangen ist. Augenscheinlich hatte sie ja nicht mehr so ganz erreichen können. Und ist das jetzt ein Seoane-Problem oder ist das vielleicht dann doch ein grundsätzliches Problem, dass selbst ein Eugen Polanski, der Champions-League-Trainer, dass der halt einfach genau dasselbe vorfindet, was Seoane verlassen hat erstmal. Und dass man jetzt im letzten Spiel vielleicht einfach nochmal Effekt neuer Trainer, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen die Vitaminspritze angesetzt hat. Aber am Ende ist es ja so, du kannst ja bei der Vitaminspritze nur mal schnell kannst du schnell mal was bewirken vielleicht. Aber das heißt ja nicht, dass du grundsätzlich gesund bist. Ist das vielleicht der Grund?
Ich glaube, man müsste, um die Abwärtsentwicklung einzuleiten, weit zurückgehen. Für mich hat es praktisch schon begonnen im Moment des größten Triumphs der jüngeren Vereinsgeschichte. Mhm. Das war das Champions League, die K.O.-Runde. Mhm. Und damals hat ja dann Marco Rose einfach dieses Angebot von Borussia Dortmund angenommen. Er hatte eine Ausstiegsklausel, aber er hat 3 Monate vorher noch gesagt, er möchte mit diesem coolen Club gern mal was gewinnen. Dann man muss ja fast schon sagen, die Affäre oder Demission von Max Eberl, das haben wir oft genug hier schon gemacht, der irgendwann die Kabine völlig verloren hat und auch das, was man mit einem Kader machen muss, was ihm 9 Jahre zuvor exzellent gelungen ist. Und dann hat so eine schleichende Abwärtsentwicklung angefangen, die den Kader geschwächt hat und die aber dann auch irgendwann, glaube ich, kaum noch Input von außen zugelassen hat. Du weißt, wie sehr ich Rainer Bonhoff schätze, über alle Maßen. Ein Fachmann, ein geiler Typ. Aber wenn du dann siehst, okay, auch im Aufsichtsrat oder beratend ist dann auch immer noch ein Hans Meyer irgendwo da und dann hat man für die Kontakte Hannelore Kraft und dann Virkus aus dem eigenen Verein. Wo ist denn der vielleicht mal von außen drauf blickt? Ich wiederhole mich da. Sie haben das ja wohl selber erkannt, sonst wären sie nicht an Burg interessiert. Und dann der Fehler zu denken, okay, das, was bis zum 26. Spieltag letztes Jahr noch einigermaßen geklappt hat, mit Seoane doch sogar Platz 6 oder 7 mitzuspielen, als dann die letzten Spiele verloren wurden, beziehungsweise nicht gewonnen und diese abfallende Tabelle, hätte man ganz klar sagen müssen, so können wir keine neue Euphorie entfachen. Jetzt gehst du mit einem Trainer rein, entfachst keine Euphorie, nach 3 Spieltagen ist Schluss für den und dann kommt der Neue, wo alle sagen, okay, wir haben einen im eigenen Stall. Ist die Leistung vom Samstag unerklärlich, das habe ich schon gesagt, aber das zeigt auch, dass die Probleme echt deutlich tiefer liegen und ich kann jedem Gladbacher Verantwortlichen nur warnen, jetzt zu sagen, naja, wir haben ja hinten raus Moral gezeigt und noch 4 Tore gemacht. Also wenn du dieses Jahr es schaffst, dich noch irgendwie zu stabilisieren, dann muss ein grundsätzlicher Turnaround her, sonst endest du irgendwann so wie Schalke und der HSV leider in Liga 2.
Ist Rainer Bonhoff da derjenige, der da auch durchgreifen kann? Der sagt, so ist jetzt aber auch Schluss. Wir brauchen einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor und let's go. Also tatsächlich die Frischzellenkur von außen, also die Vitaminspritze von außen, sodass, wie du sagst, dass man wirklich einfach mal von innen aufräumt. Ist das etwas, was Bonhoff kann?
Das ist halt die Frage. Er ist ja nun wirklich ein herausragendes Mitglied dieser Borussen- oder Fohlenfamilie. Und ich verstehe das ja auch, dass du sagst, ich nehme um mich herum Leute, denen ich vertraue. Wenn es aber augenscheinlich dann irgendwann nicht funktioniert, dann musst du halt schon auch in der Lage sein, zu reagieren. Ich glaube, Rainer Bonhoff ist ein völlig feiner Mensch, der sich auch schwer tun würde, langjährige Wegbegleiter praktisch auszutauschen oder auszuwechseln. Hm. Aber jetzt geht's mittlerweile um den Verein. Und du musst ja auch die Leute nicht alle rausschmeißen. Aber du musst auf jeden Fall dringend musst du jemanden holen, der vielleicht schon in der Wintertransferperiode dann auch für frischen Wind sorgt. Weil das Auftaktprogramm der Borussia war ja jetzt auch nicht so brutal schwer. Du spielst zu Hause gegen den HSV. Du spielst zu Hause gegen Werder. Und zu Hause gegen Frankfurt darfst du eigentlich schon noch erwarten, dass du vielleicht da was zumindest eine Chance hast, was zu holen. Also das ist schon eine bittere Situation am Niederrhein.
Warum stellt die Eintracht dann das Spielen ein? Fand ich jetzt auch alles andere als professionell. Gut, du hast 5 Tore geschossen, hast 6 Tore geschossen, aber bedeutet doch nicht, dass du jetzt irgendwie nur noch absicherst oder sagst so, ach Gott, wir gehen mal eine Runde Playstation spielen irgendwie. Reicht jetzt auch.
Ja, also du hast ja jetzt, spielst ja, glaube ich, jetzt bei Atletico. und diese Woche in der Champions League, dass du dann irgendwann bei 6-0 irgendwann aufhörst, vielleicht auch sagst, wir spielen jetzt gar nicht weiter nach vorne, wir brauchen die jetzt nicht noch weiter zu demütigen und dann schießen die ein Tor und schießen noch eins. Würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, ist sicherlich etwas, was der Trainer ansprechen muss. Ich finde es eher bemerkenswert, wie die Eintracht die Anfangsphase dieses Spiels bestritten hat, weil du weißt, du hast nächste Woche die Bayern gegen dich, also das hätte ja in der Bundesliga auch richtig jetzt mal in die andere Richtung gehen können. Mhm. Dafür war das schon ein reifer Auftritt und über dieses völlige Loslassen in der Schlussphase wird sicher der Trainer einige Takte mit denen sprechen. Aber jetzt Atletico vor Augen in der Champions League, die ja selber auch am Wochenende 5-2 gegen Real gewonnen haben. Das Spiel ist am Dienstag. Gut, da würde ich sagen, ist das menschlich, dass du noch ein paar Dinge auf die Kiste kriegst.
Gut, dann erzähl mir, wo spielen wir den langen Ball hin?
Wo spielen wir den langen Ball hin? Das ist eine gute Frage. Du hast ja eben schon deinen Frust schon rausgebracht über den VAR im Spiel Köln.
Ja.
Ich habe ein bisschen differenziertere Meinung als du. Ich kann den Frust von jedem FC-Sympathisanten verstehen. Da geht's aber grundsätzlich eher um die, wie handhabe ich einen VAR? Ich würde es aber mal anders auflösen. Wenn du diese Aktion siehst, das haben auch Schwäbe und selbst Kwasniok nachher zugegeben. Es ist natürlich auch immer die Frage, hast du ein Standbild? Das ist anders als die Intensität in einem Spiel. Das gebe ich gerne zu. Aber wenn du die Szene alleine bewertest, wie er reingeht, und Schwäbe hat im Moment ein paar Unsicherheiten, die er eigentlich, ich halte ihn für einen exzellenten Torwart, dann kannst du diesen Elfmeter schon geben, weil der Demirovic nicht dafür bestraft werden kann, dass er sich nicht fallen lässt. Also das muss man schon mal klar sagen. Es ist eine Unsauberheit von Schwäbe und er trifft ihn. Und wenn Demirovic fällt, glaube ich, kannst du diesen Elfmeter sogar geben.
Er ist aber nicht gefallen. Also
ja, aber das ist ja wirklich das Argument. Du kannst ja nicht, weil jemand sportlich bleibt und weiterläuft, sagen, okay, das war zwar ein Foul, aber das gebe ich nicht, weil der Spieler weiterläuft. Das finde ich eine schwierige Argumentation.
Traust du ihm da? Also ich habe irgendwie eher das Gefühl gehabt, er hat sich dann überlegt, ach, ist eine ganz gute, ich lauf mal weiter.
Nö, er will das machen, was du als Stürmer machst, er will ein Tor schießen. Aber nicht zu fallen darf nicht das Argument sein, dass du diesen Elfmeter nicht gibst. Die Frage, die ich mir stelle, ist es so eine glasklare Fehlentscheidung, dass der VAR sich danach einschalten muss? Diese Frage, die halte ich absolut für statthaft.
Ja, vor allen Dingen, das haben sich ungefähr alle 50.000 gefragt. Übrigens, glaube ich, auch die Stuttgarter Fans, so nach dem Motto, hä, was will es mir gerade sagen? Also es war wirklich völlig aus dem Off irgendwie, gefühlt 5 Minuten später passiert dann einfach erstmal nichts mehr. Dann dauert es nochmal, also über die Schiedsrichterleistung gestern will ich überhaupt nicht reden, das war ein Desaster. Und dann passiert nichts mehr, 5 Minuten gefühlt, und plötzlich sagt er dann, okay, er guckt sich das jetzt irgendwie nochmal an. Und dann beginnt irgendwie diese Leidenszeit, die irgendwie jeder von uns kennt, wenn der VAR irgendwas tut. Und dann kannst du es überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also es ist wirklich tatsächlich, also ich habe gedacht, so, es passte aber auch insgesamt, das muss man halt auch mal sehen, es passte insgesamt zur Leistung des Schiedsrichters, der teilweise wirklich Dinge gepfiffen hat, wo du denkst so, hä, das ist jetzt irgendwie, was will er mir jetzt gerade sagen? Gibt gelbe Karten, wo man sich drüber streiten kann. Gibt keine gelben Karten bei Situationen, wo es crystal clear ist. Also es war gestern eine Pfeiferei, die wirklich schwer zu ertragen war. Und das ist deshalb schade, weil es ein Spiel auf Augenhöhe war. Und das ist etwas, was ich super interessant fand. Wir haben ja beide vor der Saison darüber gesprochen, dass unsere Lieblingsvereine gucken müssen, dass sie in der Liga bleiben irgendwie. Jetzt ist das ja gestern, können wir auch gleich auf den HSV nochmal kommen. Aber es ist ja, hat sich ja gezeigt, das scheint doch ganz gut zu funktionieren, dass beide Mannschaften ein Stück weit mitspielen können, und zwar auch sehr gut. Und ich habe gestern keinen Unterschied zwischen Stuttgart und Köln gesehen, also wirklich gar keinen. Das war ein klassisches 1-1, wäre es für mich gewesen. Und dann hast du halt einfach Schiedsrichterentscheidungen, die dann schon, und dieses Mal bei diesem Spiel bin ich wirklich klar, durch den Schiedsrichter den Unterschied gemacht wird. Das finde ich bitter. Also das ist tatsächlich dann für jeden Fan, ganz egal wer das jetzt ist, sind solche Entscheidungen, finde ich, und solche Spiele dann wirklich bitter.
Also als erstes Mal auf Augenhöhe, das sehe ich genauso. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel im Zug gesehen, weil ich gestern in Freiburg gearbeitet habe und auf so einem kleinen Handy, du weißt, da hast du schon mal Aussetzer in der Bahn. Aber ich hätte auch vom Gefühl her gesagt, das ist ein Unentschieden-Spiel. Wobei man den Geniestreich von Stiller, diesen Pass auf Wagnumann, dann auch nicht vergessen darf. Das war schon individuelle Klasse da vom VfB. Und ich bleibe dabei, dass der FC absolut wettbewerbsfähig ist mit dieser Mannschaft und ich glaube auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe es gerade auch gesagt, ich kann den Frust bei jedem Verantwortlichen verstehen, ich kann ihn auch bei den Zuschauern verstehen, aber ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, dass man das auch nach Jahren der VAR-Einführung auch nochmal diskutieren müsste vielleicht. Mhm. Weil das Problem ist ja, das Spiel läuft weiter, keiner kann sich erinnern, nach 3 Minuten gefühlt oder 4
genau.
Macht irgendeiner was aufmerksam, dann gehst du wieder raus, dann dauert das nochmal, die ganze Unruhe im Stadion kommt auf. Das ist halt das Bittere und ich glaube, das haben wir hier schon mal in einer Extra-Folge fast gemacht, dass die Leute gedacht haben, mit dem VAR gibt es keine Fehlentscheidungen mehr und das Spiel wird nicht lange unterbrochen. Dass das Spiel nicht lange unterbrochen wird, meine einzelne Szene, das ist, glaube ich, nicht zu verhindern, wenn du so diffizil drauf gucken musst. Und ich finde es, die Frage ist völlig erlaubt, ist das eine 100%ige Fehlentscheidung, die der VAR korrigieren muss? Da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite sage ich es nochmal, wenn es ein Foul ist und es hat irgendwie keiner erkannt, nur weil jemand keine Schwalbe oder kein großes Aufsehen daraus macht, dann finde ich, darf in dem Fall der Angreifer Demirovic auch nicht dafür bestraft werden, dass du dich nicht hast fallen lassen. Und die Frage muss der Schiedsrichter bewerten. Ist es für ihn eine glasklare Fehlentscheidung? Ist es für ihn ein Foul, dass ein Elfmeter hätte nach sich ziehen können? Und da zitiere ich auch die Kölner Spieler und den Trainer. Dann kann man es schon, wenn man so drauf guckt. Die Art und Weise, ich habe jetzt hier auch nicht das Patentrezept, wie das Ganze läuft, sorgt natürlich für totalen Frust bei allen, die sich dieses Spiel angucken. Das ist völlig nachvollziehbar.
Ja, du musst schneller werden in der Entscheidung, greift der VAR ein oder nicht. Und das Zweite wäre, was super wäre, wenn die Mikrofone der Schiedsrichter, die das dann erklären, auch wenigstens funktionieren würden und so, dass man es auch hört. Das wäre auch ganz gut. Gut, also es gibt so, naja, also verstehst du, also wenn ich den VAR habe und ich will das aufs nächste Level in den Entscheidungen, dann muss ich doch meine Hausaufgaben machen, so dass jeder Fan da draußen auch die Möglichkeit hat, das nachzuvollziehen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Damen und Herren im Keller das nicht mehr richtig nachvollziehen können, plus, dass dann auch noch Technik nicht funktioniert. Dann labert ein Schiedsrichter irgendwas in das Mikrofon rein, das irgendwie knittert, knastert, macht und tut, dünn ist, du hörst nichts. Also es ist.
Aber Mike, das ist doch logisch. Wenn bei uns der Technikchef fehlt, ist die Qualität ja auch nie so gut, wie wenn der Technikchef ist.
Aber wir sind aber auch nicht wie Bundesliga, wir sind Champions League. Das ist der Unterschied.
Aber dass auch mal eine Technik versagen darf. Ich sage nur das andere herum. Es gibt 2 Punkte. Jetzt stell dir mal vor, du bist FC-Fan und es passiert deinem oder wer auch immer. Dann sagst du wahrscheinlich auch, ja, warum hat denn der nicht da drauf geguckt? Ich glaube, es darf sich nicht der Eindruck festsetzen bei den Leuten, die dieses Spiel lieben, dass es da jemand gibt, der im Nachhinein Szenen noch nachhält, die gefühlt mit dem Spiel nichts mehr zu tun haben und nach 3 Minuten kommt dann einer und sagt, da war übrigens eine Berührung. Also wie so eine Detektivarbeit, wo ist denn noch was? Weil es dann, glaube ich, auch den Sinn des Spiels vielleicht ein bisschen vertut.
Genau.
Ne?
Genau.
Und ich sag ja nach wie vor, es sollte eigentlich das Challenge-System geben. Beispiel, dieses Spiel läuft gestern weiter. Ich weiß noch nicht mal, ob die Stuttgarter es selbst dann erkennen. Angeblich hat ja gestern jemand gesagt, die haben auf der Bank selbst Signale gegeben. Es sollte pro Halbzeit einmal die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu korrigieren. Und wenn der Schiedsrichter es in deinem Sinne macht, dann behältst du diese Challenge oder nicht. Ich glaube, das wäre schon mal ein erster Schritt weg davon.
Gut. Gut.
So, da gucke ich in ein frustriertes Gesicht. Und du hast gerade über meinen Lieblingsclub gesprochen. Kann ich relativ kurz machen. Gestern beste Saisonleistung, würde ich sagen. Gegen absolut. Ein erschreckend harmloses Union Berlin, auch ideenlos. Man muss fast am Ende sagen, obwohl Union den Elfmeter verschießt, den Philipp ziemlich dumm verursacht, dass trotz des verschossenen Elfmeters von Union 2 verlorene Punkte für den HSV sind, der aber trotzdem im letzten Drittel im Strafraum nachher als Glatzel kam, war noch eine Anspielstation da. Das ist die einzige Personalie, die mich Fragezeichen ins Gesicht zeichnet, warum Glatzel nicht mal von Anfang an spielt, egal. Das war völlig in Ordnung, der Auftritt, ohne da euphorisch zu werden. Und mir machen nur zwei Personalien halt Sorgen. Omari verletzt, der finde ich ist ein richtig guter Neuzugang. Und Vieira, du siehst einfach, der Mann kann kicken. Der fehlt jetzt gesperrt gegen Mainz auf jeden Fall, wo er wichtig gewesen wäre. Und ich hoffe, dass er nichts am Knie hat. Da habe ich mir echt Sorgen gemacht um dieses Foul gestern. Auch da, weil wir VAR haben, wenn du die Intensität im Spiel siehst, dann kann ich verstehen, dass du rot bekommst. Wenn du da die Slow-Mo siehst, dass er den Kopf nicht trifft und eigentlich fast im letzten Moment, als er sieht, dass da jemand kommt, zurückzieht, da könntest du dann sagen, in einem Standbild vielleicht eher nicht. Aber ich finde, wenn du so reingehst, musst du leider, also das ist nicht zwingend rot, aber du musst damit rechnen, dass der Schiedsrichter es dann so
gelb
bewertet.
Gelb gibt's, ja,
absolut. Naja, ne, gelb hätte vielleicht auch noch gereicht, aber ich finde rot auch keine Fehlentscheidung, weil er so intensiv reingeht.
Gut, ehrliche Worte, ehrliche Worte.
Nur Mike, das ist halt das, verstehst du, was ich auch meine? Da hast du zwei Beispiele in zwei anderen Spielen, wo du schon sagen kannst, ist das die richtige Entscheidung, die wir treffen, wenn wir nur uns die Zeitlupe angucken? Weil in der Zeitlupe siehst du, dass Schwäbe Demirovic berührt und dann kannst du sagen, das ist Elfmeter. Und du könntest vielleicht sogar sagen, in der Zeitlupe, oh, der Vieira zieht zurück und trifft den Kopf gar nicht. Aber ist das noch der Fußball, der er in der Real-Geschwindigkeit ist? Hat der Demirovic überhaupt so schwer was an der Ferse gehabt? Und ist es nicht so, wenn der Vieira so reingeht, dass er rot kriegen muss? Das ist der Unterschied, wenn du ein Standbild hast oder eine Slow-Mo, zu Real, finde ich.
Ist doch eigentlich eine, wir sind doch eigentlich immer wieder in derselben Diskussion. Es ist doch eigentlich eine ethische Frage am Ende des Tages. Also, wollen wir, und das ist so mein Problem, wollen wir eine Null-Fehlerwelt oder wollen wir zulassen, dass Fehler auch total in Ordnung sind? So. Warum brauche ich überhaupt einen Schiedsrichter? Also, man könnte die Debatte durchaus aufmachen, dass man sagt, ich brauche gar keinen Schiedsrichter, das übernimmt alles der VAR. Ja, ist doch so. Also warum brauche ich denn jetzt nochmal ein Qualitätsmanagement? Also entweder ich habe ein Qualitätsmanagement auf dem Platz und die Schiedsrichter sind so qualifiziert, dass ich ihnen zutrauen kann, ihren Job zu machen, dann brauche ich aber keinen VAR. Traue ich ihnen das nicht zu, brauche ich einen VAR, aber dann brauche ich den Schiedsrichter nicht. Also diese Diskussion kann man ernsthaft stellen in Zeiten von AI. Ist überhaupt gar kein Problem. So. Das ist aber dann wird es nämlich lame und dann ist es die Frage, hat das noch was, und du stellst die Frage zu Recht, überhaupt noch was mit unserem Spiel zu tun? Ich sag da nein. Und ich find's total okay. Warum ist es, du machst Fehler, ich mach Fehler. Jeden Tag passieren auf der Straße
Fehler. Ich mache keine Fehler hier in diesem
Punkt. Entschuldigung, natürlich nicht. So, und das hat doch aber, ach, das macht doch den Reiz aus. Deshalb brüllen wir doch dann auch im Stadion. Deshalb gehen doch auch Emotionen mit, weil Fehler gemacht werden. Entweder von Spielern, von Schiedsrichtern, aber das macht das Spiel doch aus, liebe Leute. So, und da ist es mir tausendmal lieber, ein Schiedsrichter kriegt den ganzen Hate ab für 3 Minuten, als der VAR. Das gehört zu diesem Spiel mit dazu. Auch Fehler, sonst würden nämlich keine Tore passieren. Deshalb macht das Spiel, hat das Spiel den Reiz. Und wir machen, und deshalb sage ich, deshalb machen wir dieses Spiel kaputt. Und man muss sich dann einfach entscheiden, entweder ich professionalisiere den VAR so, dann brauche ich den Schiedsrichter nicht, oder ich lasse es einfach, weil für mich hat sie es bisher nicht bewährt, für mich hat sie es mehr kaputt gemacht, als es gebracht hat. Ja, du sagst, die Statistik ist eindeutig, es hat das Spiel fairer gemacht, aber es hat den Reiz verloren. Und dann muss man sich die Frage stellen, was wollen wir eigentlich?
Sehr gute Erklärung von dir, zwei Anmerkungen, also finde ich wirklich eine sehr gute Erklärung von dir. Also wo du jetzt auf die Ethik dieses Spiels dann kommst. Zwei Anmerkungen von mir noch. Es klappt ja in allen anderen Sportarten besser, ob beim Eishockey, ob beim Handball, ob beim Football, ob beim Basketball. Ich glaube, das hat auch etwas mit der Attitüde zu tun, die auf dem Platz herrscht. Beim Handball ist es so, da gibt es manchmal Entscheidungen, da siehst du, die sind alle völlig fassungslos. Da wird einmal nachgefragt und dann ist auch Schluss. Es hat im Fußball auch etwas damit zu tun, wie wir uns aufführen. Ich habe gestern in Freiburg auf der Haupttribüne gesessen. Was da von beiden Bänken, und das ist nur, weil ich einfach den guten Blick hatte, das ist in jedem Stadion, jede Entscheidung. Irgendeiner von der Bank rennt immer zum vierten Offiziellen.
Total, total.
Es ist grauenhaft. Also es gibt selbst ein Foul im Mittelfeld. Oh, wie sich dann alle aufregen. Und das ist übrigens auch der Druck in einem Stadion, dass da gar nicht in einer Minute entschieden wird. Der beim Handball geht raus, da sind vielleicht 8.000 in der Halle oder im Eishockey sind 12.000 manchmal. Aber ich glaube, es ist gar nicht so transparent, weil jeder denkt ja schon, oh Gott, warum dauert das Ganze denn so lange? Und dann wird auch nochmal der Druck größer. Und ein zweiter Gedanke nur, ja, du kannst sagen, das ist die Fehlerkultur dieses Spiels, das gehört einfach dazu. Wenn du aber Betroffener bist in einer ganz entscheidenden Situation, und da erinnere ich die leidgeplagten FC-Fans daran, wie war das damals, als Oliver Held im Parkstadion in Schalke auf der Linie den Ball mit der Hand klärt, wenn es aber dann VAR gibt, steigt der FC vielleicht nicht ab. Also das ist dann schon auch...
Weil es das gegeben hat, diskutieren wir das heute nochmal. Verstehst du, das gehört zu diesem Spiel mit dazu. Und ich bin komplett bei dir, was wahnsinnig ist. Ich habe das gestern auch gut, dass du es ansprichst. Das ist nicht nur Sebastian Hoeneß, der auf und abläuft wie ein Tiger und jede Situation analysiert, mit den Händen fuchtelt. Lukas Kwasniok, der die ganze Zeit fuchtelt, der die ganze Zeit irgendwelche Diskussionen führt. Ein Kaspari, der sich dann auch, die Co-Trainer machen ja auch noch mit. Es sind ja nicht nur die Trainer.
Das habe ich ja gerade gesagt.
Die Co-Trainer, die Athletiktrainer, die Balljungen, vielleicht
die Sportdirektoren.
Die Sportdirektoren, die schlagen irgendwie oben auf die Dächer von den Ersatzbänken drauf, regen sich auf. Das ist im Grunde genommen ein ständig, wenn ich Spieler wäre, ich würde einfach hingehen, wenn ich Nebelin gewesen wäre, gestern, wäre ich einfach irgendwann mal, ich wusste gar nicht, dass das übrigens so eine Kante ist, Randnotiz, wäre ich irgendwann zu Sebastian Hoeneß gegangen und sag mal, halt doch einfach mal den Sabbel. Was ist denn los mit dir? Lass uns mal Fußball spielen. Wie wäre das denn? Als Spieler würde ich mich fragen, oder als Kapitän würde ich irgendwann zu meinem eigenen Trainer gehen und würde sagen, ey, weißt du was, setz dich doch einfach mal hin. Lass mal Fußball spielen.
Weißt du, was das Schlimme daran ist? Ich habe das Gefühl, es geht von Beginn an darum, die Deutungshoheit. Ja, genau, die Deutungshoheit an der Linie zu haben.
Absolut.
Wer manipuliert mehr?
Absolut.
Wer gibt noch mehr Druck, damit der Schiedsrichter irgendwann eine Entscheidung trifft? Es ist nicht mehr zu ertragen. Und ich habe das ja hier schon mal bei einer Folge auch über Christian Streich gesagt. Du erinnerst dich vielleicht dran, der eigentlich ja unfehlbar gottgleich dargestellt wird. Du weißt, ich liebe die Arbeit, die Christian Streich gemacht hat. Ich finde ihn einen wunderbaren Typen und Gesprächspartner. Aber teilweise an der Außenlinie auch aufgeführt, wo du fassungslos da stehst. Und das gibt es mittlerweile in jedem Bundesliga-Stadion. Also ich denke mir immer, Leute, gibt es eigentlich auch noch eine Bank, die mal gelassen und ruhig auch mal vielleicht einen Freistoß, der im Mittelfeld gegen dich gepfiffen wird? Das ist ja Wahnsinn, wie sich das aufschaukelt. Und wenn du dann noch so ein paar Heißdüsen da an der Linie hast, wie du gerade beim Spiel gestern in Köln besprochen hast, oder selbst, wie gesagt, gestern in Freiburg, Julian Schuster, super angenehmer Typ, macht überragende Arbeit. Auch der geht aus dem Sattel. Also das ist mittlerweile Wahnsinn, was sich die ganzen Schiedsrichter von fast allen Bänken anhören müssen.
Eins noch. Obwohl es gegen meinen eigenen Trainer geht im Moment. Finde ich, kann man durchaus diskutieren. Lukas Kwasniok gibt Zeichen, Spiel außenrum, Spiel außenrum, Spiel außenrum auf Thielmann rechts. Was passiert ist, alle Spieler auch in Stuttgart gucken auf den Trainer und in dem Moment wird der Ball direkt auf Kaminski gespielt und zwar geradeaus durch. Das heißt, alles konzentriert sich auf die Anweisung des Kölner Trainers, spielt außenrum.
Das kann ja auch ein Stilmittel sein.
Das ist auch ein Stück weit Manipulation. Es ist Stilmittel, aber auch Manipulation, wo ich dann auch sage, ist das noch okay? Obwohl es gegen meinen eigenen Trainer geht. Fair finde ich es nicht. Weil am Ende ist es, irgendwie habe ich ein Störgefühl dabei. Kann ja nicht sagen, warum, aber ich habe ein Störgefühl dabei.
Gut, da könnte man jetzt mit dem Augenzwinkern sagen, wenn du als Trainer schaffst, allein mit deinen Anweisungen den Gegner so zu verwirren, dann ist
ja das ist ja so cool. Gewesen.
Aber
das hat ja funktioniert.
Du merkst einfach an diesen Situationen, von außen aufgeheizt, 50.000, das hat was von Brot und Spiele im alten Rom. Das ist einfach so.
Ne? Aber auch, verstehst du, El Mala läuft an der Südkurve vorbei, macht zweimal so, ganz kurz nur, hebt zweimal die Hand, bum, bum. Und 3.000 in der Südkurve reißen fast den Zaun nieder.
Ja.
Also, wo du merkst, der ist 18, der Junge. 18.
Kennst du das?
Nee, das kenne ich nicht.
Was ich gerade zeige. Weil du gerade eine Handbewegung gemacht hast. So hat der Kaiser in Rom gemacht. Ja. Wenn die Gladiatoren im Staub lagen.
Daumen hoch, Daumen runter.
Daumen hoch, Daumen runter.
Ne? Brot und Spiele.
Ja. Kleine Handbewegung.
Ja. So. Kleine Handbewegung.
Da sind wir wieder. Ja. Wir nennen unseren Podcast jetzt Brot und Spiele.
Absolut. Ab sofort Brot und Spiele. Ja. Nichts mehr mit Eiern, du.
Ja. Lass uns über das Abstiegsendspiel in Heidenheim sprechen.
Ich wollte eigentlich nicht über Augsburg sprechen heute.
Doch,
aber
doch,
es
doch,
geht
doch.
Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Ja. Es geht gar nicht anders. Ich habe ja gesagt, ich habe den Gleis gemacht und habe gesagt, lass mal gucken, mit Sandro Wagner könnte es auch nach Europa gehen, endlich mal mit Augsburg. Und jetzt muss ich sagen, ist das die erste Trainerentlassung, die wir haben?
also ich weiß genau, warum du das gesagt hast, weil dir gefallen ja Typen, die ihre Meinung sagen, die groß sind, die eine schöne Frisur haben, der schöne so Sandro und der schöne Mike. Naja, ich habe das ja, ich ja, habe das ja von Anfang an hier, und das kann ich ja deshalb
ja,
nicht sagen, habe ich das ja kritisch begleitet, weil mir die ganzen Lobeshymnen viel zu viel waren. Möchte das übrigens auch nochmal sagen, weil ich ja letzte Woche ein bisschen ironisch war. Ich sage gar nicht, dass Sandro Wagner ein schlechter Trainer ist. Ich kann nur sagen, ich habe es nicht verstanden, wie man mit so viel Vorschusslorbeeren dahin gehen kann. Und jetzt darf man einfach mal ganz nüchtern festhalten, der erste Sieg in Mainz, in Freiburg war total glücklich. Gegen die Bayern hätte es zwischendurch 0-5 stehen können, bis sie gut aufgeholt haben. In St. Pauli eine verdiente Niederlage, zu Hause gegen Mainz vogelwild. Und jetzt in Heidenheim hat im fünften Spiel alles gefehlt, was man in der Bundesliga braucht.
Ja.
Es war keine Körpersprache da, es war keine Zweikampfstärke da. All das, was Augsburg über all die Jahre hatte, wurde gedacht, dass um Gottes Willen, Augsburg wird mir ja schon schlecht, wenn ich das nur im Spielplan lese. Und das, was er wollte, wenn er immer sagt, mein Plan braucht Zeit, ganz ehrlich, ich sehe überhaupt keinen Plan. Da ist keine Spielkultur, da ist einfach gar nichts. Und das Ganze garniert mit so einer Attitüde, ich nehme mich hier nicht so wichtig, die Mannschaft ist hier entscheidend, die aber, entweder ist es wirklich nur Geplänkel oder eine Attitüde, die ja in der Realität überhaupt nicht stimmt, weil es konzentriert sich ja alles auf ihn und er haut ja auch einen Spruch nach dem anderen raus, wie wir sind mit den Bayern auf Augenhöhe und dann, ja, ich gehe nur vor die Kurve, wenn wir verloren haben. Das ist jetzt, muss man ehrlich sagen, eine hochexplosive Mischung, weil du musst dir auch vorstellen, was machen jetzt die Augsburger Verantwortlichen? Die wollten diesen Paradigmenwechsel, die wollten weg vom grauen, unangenehmen Maus-Image. Aber jetzt hast du einen Trainer, der steht zwar da und sorgt für Schlagzeilen, der wird übrigens jetzt schon auch sehr kritisch von vielen gesehen.
Ja, ich sag.
Gestehst du dir das ein irgendwann? Oder wann gestehst du dir ein, dass es so nicht mehr weitergeht?
Naja, also, ich denke, wenn das nächste Spiel verloren wird, dann wird es die Diskussion geben müssen. Weil eins hast du völlig richtig gesagt und das ist für mich eigentlich eklatant, es gibt keine Spielidee. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was der Mann will. Ich habe keine Ahnung, was Zeit braucht. Also er möge es uns doch dann gerne mal erklären. Also was ist denn dann das Ziel am Ende des Tages? Ist es so, dass man einfach Angriffsfußball spielen will, stellen Fußball nach vorne und in die Champions League will damit direkt? Oder aber ist es so, dass man sagt, wir verteidigen erstmal das Mittelfeld, wo wir im Moment noch überhaupt nicht sind? Ist das das Ziel? Was ist die Spielidee? Was fehlt ihm noch am Kader? Also dazu äußert er sich nicht. Und du sagst, er ist vielleicht ein guter Trainer. Aber ich habe irgendwie immer, wenn es Sandro Wagner Interviews gibt, dann sind es immer Worthülsen. Dann sind es immer Dinge, die mit dem Fußball direkt oder mit dem Spiel von Augsburg nicht wirklich was zu tun haben. Es sind immer Plattitüden in irgendeiner Form. Und das ist was, wo ich dann sage, okay, reicht das dann aus insgesamt? Und du hast es richtig gesagt, wo ist die Idee? Also, wo ist die Handschrift? Oder ist es so, dass Dinge wirklich Zeit brauchen, er baut das um, er guckt sich das an, es ist quasi Testing on Air, war ich noch nie ein Freund von, und sagt dann in der Winterpause oder zur Winterpause, also wir brauchen da noch Verstärkung, wir brauchen hier noch Verstärkung, und damit meine Spielidee funktioniert, brauche ich das noch. Aber also, da können wir nicht reingucken, wir kennen die Diskussionen da nicht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall definitiv zu wenig für das viel zu viele Gel, das er immer hat. Man könnte so sagen, könnte
ist das neue Produkt oder
was? Ist das neue, für mich ist das das neue Produkt. Das neue Produkt. Es ist nur die Frage, ob es so lange durchhält.
Also nochmal, was ich bei einem Trainer bewerten muss, ist A, welche Idee hat er mit dem Kader, der zur Verfügung steht, und wie viel von dieser Idee sehe ich? Und da sehe ich im Moment bei Sandro Wagners FC Augsburg nichts, noch nicht mal Spurenelemente. Und zweitens habe ich das Gefühl, er steht da und hat irgend so ein Handbuch von Motivatoren bekommen oder sowas. Oder wie komme ich jetzt in der Öffentlichkeit am besten rüber mit diesem und jenem Spruch? Und da kann ich nur sagen, das ist ein ganz schlechtes Handbuch, weil das ist komplett kontraproduktiv, was er vielleicht damit vorhat. Und dass dann am Ende auch ein Stück weit, wenn ich mich so offensiv aus dem Fenster lege und immer sage, ich bin ein Typ mit Ecken und Kanten und ich sage was und als Spieler schon, dass dann auch Häme irgendwann zurückkommt, wenn gar nichts klappt auf dem Platz, das sollte Sandro Wagner mit all seiner Erfahrung im Profifußball dann auch wissen.
Wenn du von Max Kruse in Podcast eingeladen wirst, würdest du hingehen?
wenn ich für ein einmaliges Pfisternöllchen würde ich überall eigentlich hingehen, wenn es seriös ist. Ja. Ich weiß gar nicht, der macht doch mit Martin Hanig einen zusammen, ne?
Oder ja, richtig. Und ja? Es gab eine Einladung an Niko Kovac, ob er nicht kommen wolle.
Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ja, okay.
Und
ja,
da hat Niko Kovac auf der Pressekonferenz gesagt, ja, also das, was ich mit Max zu besprechen habe, das würde ich dann in der Öffentlichkeit nicht tun. Das ist schade, weil jetzt hätte ich wirklich gerne gehört, ja, was da so, man kann die Zwischentöne ja immer wieder hören. Also das wäre ein interessanter Podcast geworden. Vielleicht kommt Niko Kovac ja mal einfach mal hierher. Wir spielen einfach den Ball hier mal rüber.
Genau, also ich kenne ihn ja ziemlich gut und wir quatschen immer, egal wo wir uns sehen. Es geht die ersten zwei Minuten immer über den HSV. Ja. Er hat ja ein Tor erzielt, dieses geile beim 4:4 gegen Juve damals vor 25 Jahren. Aber ich finde, er hat ziemlich cool darauf reagiert. Also dieser eine Journalist hat ja nachgefragt und zur Wolfsburger Zeit, wer es nicht mehr weiß, Niko Kovac ist ja Fitnessfetischist und Max Kruse war, glaube ich, in seiner ganzen Karriere ein Jahr lang richtig fit. Leider eigentlich schade, weil er so ein genialer Kicker war. Ja. Und da hat sich's bei den beiden immer entzündet. Und Max Kruse spart nicht mit viel Häme, wenn's für Kovac mal nicht so gut läuft. Aber ich finde, Kovac hat sehr souverän reagiert. Und ich finde übrigens, dass er einen guten Job macht in Dortmund. Das war eiskalt in Mainz, selbst ohne Guirassy. Sie lernen aus diesen Dingern. Erstes Saisonspiel in St. Pauli, zwei Tore verspielt, in Juve das Ding verspielt und es ist kein Knicks drin. Ich finde, der macht eine sehr gute Arbeit. Das läuft auf eine sehr souveräne Vizemeisterschaft für Borussia Dortmund raus.
Und ja, und ich wollte gerade sagen, sie bleiben dran. Adeyemi hat Adeyemi hingekriegt, muss man ganz klar sagen. Brandt hat er auch hingekriegt, zwei Assists. Ja. Es ist so, dass Niko Kovac wirklich Niko Kovac-Dinge macht und lade ihn gerne mal ein in diesen Podcast. ich würde gerne mit ihm über Max Kruse sprechen. Liebe Grüße.
Das ist klar. Gossip-Kleis schlägt wieder zu, ne?
Gala-Kleis.
Gala-Kleis.
Ist immer noch die Gala.
Und die Gala könnte man ja auch, das ist ja auch ein Produkt, ne? Gala gab's doch früher dieses, gab's das nicht für die Haare? Gala?
Ja, das stimmt. Das war so eine silberne Sprühdose mit lilaner Schrift.
Genau.
Ich glaube ja. Hast du das benutzt?
Nee. Also bei mir kommt nur Strandmatte ein bisschen hin an das, was du da heute Morgen siehst. Aber ich muss tatsächlich sagen, also für 54 finde ich, ist noch genug da. Also ich meine, ich werde nie so eine Frisur kriegen wie du. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber das ist hier im Gesicht vor allen Dingen.
Also, es gibt mittlerweile immer mehr, die fordern, wir sollen einen Videopodcast machen.
Ja, das machen wir.
Du glaubst nicht, wie viele Leute mittlerweile fragen, jetzt ganz ehrlich, sag mal, ist der denn wirklich so schön, der Mike?
Ja,
es ist wirklich so.
Ja. Mich fragen andere.
Ich habe schon Frauen gehört, die gesagt haben, sie werden allein bei deiner Stimme schon nervös.
Ich habe gehört, wenn ich über die Ringe laufe in Köln, ne? Ja. Dann werde ich angehalten. Du bist doch der schöne Mike. Dann sage ich, dann bin ich immer schon ganz froh und denke so, ja, hallo. Und dann kommt die nächste Frage: Ist der Geysir hier wirklich so groß? Ist er wirklich so sprudelnd? Ist er wirklich so explosiv? Wo ich dann immer so sage, ja, ich glaube schon. Also ich kenne mich nicht in allen Facetten aus, aber auf jeden Fall hat er genug Zündstoff, das kann ich sagen. Und dann ist wirklich so, dann sehe ich jedes Mal Pipi in den Augen gegenüber. Also es ist schon, was du da anrichtest, du musst schon wissen, was du tust. Ich glaube auch, dass Jules, ja?
Ja, ich dachte.
Ich glaube auch, das sagst du.
Kurz dann Blick in die zweite Liga noch?
Sehr gerne.
Ja.
Sehr gerne. Zweite Liga. Da haben wir einen Miro Klose. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Also 3-0 Hertha. Hertha hat tatsächlich wirklich geschwächelt. Die ganze Zeit ausgerechnet gegen Nürnberg blühen sie auf. Und Miro Klose hat mal ganz kurz einen Upper gehabt am letzten Spieltag. Und schon ist es wieder zunichte gemacht worden. Und schon ist die Unruhe wieder zurück. Ist es jetzt vielleicht dann doch mal Zeit, da was zu verändern? Ich will da niemanden reinquatschen, um Gottes Willen. Und ich mag Miro Klose und schätze ihn wirklich über alles. Die Frage ist nur, ist es da nicht, nach Wolfgang Schäuble, ist es da nicht over?
Ich find's echt eine schwierige Situation, weil Klose und auch die Mannschaft gegen Bochum gezeigt haben, mit diesem Last-Minute-Sieg und der beherzten Leistung, dass zwischen Trainer und Spieler, glaube ich, kein Blatt passt. Und diese Idee, junge Spieler nach Nürnberg zu lotsen, weil der Name Klose da ist, weil Klose auch eine DFB-Vergangenheit hat, kann ich nachverstehen. Für mich rückt der Sportvorstand, jetzt muss ich nochmal, damit ich mich nicht verspreche, Joti Chatzi Alexiou ein bisschen, rückt für mich ein bisschen in den Blickpunkt. Sie haben letztes Jahr eine sehr gute Transferbilanz gehabt, dank Olaf Rebbe. Das ist sicherlich auch jemand, der sehr extrovertiert auch gern das Lob haben möchte dafür, dass er dem Club letztes Jahr richtig die Kassen voll gemacht hat. Das muss man echt mal sagen. Hier mit Tsimas und was er für Transfers getätigt hat. Aber wenn man, der ist ja weg, der ist ja mittlerweile in Kiel, das hat irgendwie nicht so funktioniert, weil er hat sich nicht richtig gewürdigt gesehen. Und das, was jetzt Jodi eingekauft hat, funktioniert eben nicht. Und du hattest schon am Ende der letzten Saison, es ist nur Platz 10 geworden, trotz gefühlt hat Nürnberg bis zum Schluss oben mitgespielt. Und jetzt hast du eine Mannschaft, die sich zwar bemüht, wo aber die Qualitätsfrage auch gestellt werden muss. Du hast diesen Sympathieträger Klose. Ich glaube, der nimmt auch einige mit im Nürnberger Umfeld. Er liebt auch den Verein. Also eine schwierige Entscheidung, die ich nicht treffen möchte. Aber Fakt ist, da wurden im Sommer ein paar nicht so gute Personalentscheidungen getroffen.
Ja, aber es sieht ja auch letztendlich in der Tabelle, findest du, aus. 4 Punkte.
Ja, natürlich. Aber ich sag, der Kader ist... Klar, aber der Kader ist jetzt, glaube ich, auch nicht so stark, wie sie sich das gerne einreden würden. Sie haben noch ein paar Spieler wie Justwan vorne, dann Markiew, da sagen alle, okay, der ist finnischer Nationalspieler, der kann das Ganze nehmen. Aber wenn ich mir die Mannschaft angucke, das ist nichts mehr mit dem Saisonziel Minimum Platz 7, das ausgegeben wurde.
Ich lege mich übrigens fest, Bochum geht runter.
Bochum, muss man sagen, da habe ich jetzt auch echt große Sorgen drum.
Brutal. Also ich habe es, weißt du noch, dass ich gesagt habe, am Ende der letzten Saison, als sie abgestiegen sind, ich gesagt, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht durchgereicht werden. Und exakt danach sieht es gerade aus. Ich meine, was ich da gesehen habe, es tut mir furchtbar leid, aber das war wirklich einfach auch nochmal ein Stück weit wirklich bodenlos. Und für Daniel Thun, glaube ich, die Rettung, weil, glaube ich, sonst wäre es für ihn wahrscheinlich auch eng geworden. Also da haben wir jetzt irgendwie ein paar knappe Höschen irgendwie auf der Strecke mit Numero Klose und auch mit Daniel Thun gehabt. Bei Klose müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Thun, glaube ich, kann man sagen, hat sich gerettet, aber Bochum...
Ja, aber die Frage ist natürlich auch immer, Mike, wenn ich das nur sage, ne? Also Alofs hat ja relativ unverblümt gesagt, wir müssen eigentlich aufsteigen und kann ihn auch verstehen. Viele, viele gute Spieler gehen weg in Düsseldorf und irgendwann kannst du den Leuten da auch nicht mehr anbieten, immer zweite Liga zu spielen. Auf der anderen Seite finde ich das schon auch Druck, weil ich finde die Mannschaft auch nicht so gut, dass ich sage, mit der bist du jetzt Aufstiegsfavorit, ne? Obwohl sie ein paar interessante Spieler auch dazu bekommen haben, wie Itten und so. Jetzt geht's am Freitag Düsseldorf gegen Nürnberg. Also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, wenn Düsseldorf das Spiel zu Hause verliert, dann ist die Diskussion genauso wieder da. Und wenn Nürnberg verliert, dann nimmt sie an Schärfer auf für Klose. Sehr prekäres Spiel.
Und wir können sagen, dass Schalke 04 auf dem Weg in die Bundesliga ist und Elversberg ja sowieso. Also ich meine, da haben wir, glaube ich, müssen wir nicht mehr drüber diskutieren.
Nee, das ist ja klar.
Nee. Das ist klar, ja.
Es gibt ja Leute, die füllen schon Tippscheine aus auf deine Tipps.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Aber was auf Schalke passiert, ist aller Ehren wert. Also spätestens jetzt müssen wir doch uns wirklich darüber Gedanken machen, ob das nicht tatsächlich funktionieren kann in dieser Saison.
Ich habe dieses Spiel in Teilen gesehen und ich habe mit völlig enthusiastischen Schalke-Fans gesprochen, die mir wirklich wörtlich gesagt haben, das war der beste Auftritt in der Schalke-Arena seit 5 Jahren. Und eigentlich musste das Spiel 5-1 ausgehen. Am Ende mussten sie ja sogar noch mal zittern. Da muss man sagen, in Rekordzeit hat es der Trainer Muslic. Ich habe am Anfang gesagt, ich fand da auch so, der hatte auch so ein Auftreten, kam dahin, wollte erst den Plymouth was aufbauen, dann ist er am ersten Spiel in der Nordkurve. Auch schwierig, aber der scheint die Mannschaft zu erreichen. Die haben, glaube ich, in den letzten 2 Spieljahren 60 und 62 Gegentore bekommen. Die bekommen im Moment gefühlt überhaupt keine Gegentore, Schalke. Das ist richtig gut. Und wenn du siehst, dass sie einfach die Bude hinten festbekommen haben. Kartic war ein super Neuzugang. Becker hat sich jetzt verletzt. Da muss man mal gucken. Dann hast du einen Schallenberg im Mittelfeld, einen Karaman, Elfausi. Super, von Alemannia Aachen gekommen. Also nachdem der Perlentaucher Ben Manga ja jetzt weg ist seit der letzten Woche.
Das Diamantenauge, ja.
Genau. Und du kannst, glaube ich, einfach festhalten, Frank Baumann macht einen total unaufgeregten, guten Job, auch in der Personalpolitik. Und Muslic schafft es, die Abwehr dicht zu halten und vorne die Leute anzuzünden. Ich habe ihn auch mal hinterfragt, warum man in Younes gar keine Chance gibt, weil ich fand, bis vor 2 Spielen war das Spiel sehr ideenlos. Wenn ich mir jetzt den Auftritt gegen Magdeburg und noch mehr gegen Fürth angucke, muss ich sagen, Schalke auf jeden Fall eine ganz andere Mannschaft als im letzten Jahr. Ob es für ganz oben reicht, da kannst du noch ein paar Fragezeichen dahinter setzen, weil vielleicht bisher die Gegner auch noch nicht so brachial stark waren und spielerisch vielleicht doch noch einiges nach oben geht. Aber Schalke ist jetzt angezündet und mit diesen Fans im Hintergrund und mit diesem Stadion, da kann sich was entwickeln. Also da haben sie eine gute Arbeit geleistet auf Schalke.
Glück auf. Glück auf.
Genau.
Wie wär's mit einer wilden Tipperei?
Machen wir noch eine wilde Tipperei. Übrigens, apropos wild, wir sollten uns vielleicht auch in der näheren Zukunft nochmal 60 München angucken. Denn trotz Volland und Niederlechner, drei Niederlagen zur Wiesn haben gereicht, um einfach Geschäftsführer, Sport und Trainer sich in Luft auflösen zu lassen. Vor 12 Tagen war noch alles eitel Sonnenschein. Bei den Löwen geht's auch ganz schön schnell, muss man sagen.
Ich habe noch jemanden im Ohr, einen sehr anerkannten Fußballexperten, der gesagt hat, also 80 München steigt auf.
80 München, 1860 habe ich 18, gesagt. 80 gibt es auch FD gerne 80.
Habe ich 80 gesagt? Das ist wirklich zu früh.
Du hast 80 München gesagt.
80 München?
Ja, aber du hast einmal vorher 1860, dann hast du 80 München gesagt. Ja, und ich habe gesagt, die steigen auf.
Ja, Schalke 05, schon Schalke 05 auch, ja.
Aber da haben sich übrigens auch noch andere Leute versprochen bei Schalke.
Ja.
Nur die arme Carmen Thomas musste damals dran glauben. So, wir gucken auf die europäische Woche. Atletico Madrid gegen Eintracht Frankfurt.
2-1.
Guter Tipp. Ich habe so ein kleines Adlerherz in Europa, obwohl Atletico ja mein Verein in Spanien ist. Ich finde die irgendwie geil mit der ganzen Historie. Sage ich 2-2. Paphos gegen Bayern 1-4.
0-5.
Wir sind relativ ähnlich. Dann startest mit Dortmund gegen Bilbao.
3-1.
Da sage ich 2-0. Und Leverkusen gegen PSV Eindhoven, interessantes Spiel.
0-1.
0-1. Ich sage 2-1 für Leverkusen.
Ja? Ernsthaft?
Ja, okay. Ja, sage ich. So, dann haben wir noch die Europa League.
Ja.
Und da haben wir Bologna gegen den SC Freiburg.
2-2.
Sage ich 1-1 und ich sage, dass Stuttgart 2-1 in Basel gewinnt, weil Basel habe ich unter der Woche in Freiburg gesehen. Es ist nicht mehr ganz der FC Basel, der einst sogar in der Champions League für viel Furore gesorgt hat. So, und jetzt darfst du noch gucken.
Moment, ich habe noch nicht getippt. Nicht getippt. Das ist doch noch zu früh. 80 in München. 3-1.
3-1, okay. Und jetzt kommen wir zur Conference League. Omonia Nicosia gegen Mainz 05.
Oh.
Du hast mich gerade angeguckt, als wenn ich dir einen Urlaub am zypriotischen Steinsand verkaufen wollte.
Ja, ich habe auch eingeschlagen für 499 inklusive Flug für 3 Wochen. Ja, das wird ein 1-0.
Für Mainz oder für Nicosia?
Nicosia.
Oh, okay. Ja. Nee, ich sage, dass Mainz 2-1 gewinnt.
Okay.
Und würde ganz kurz am Schluss noch, nachdem ich begonnen habe mit Shane Lowry, der den entscheidenden Putt versenkt für Team Europa, würde ich hinten raus mal Oliver Glasner loben wollen. Das ist ja unfassbar, was der da aus Crystal Palace gemacht hat.
Ja.
Die gewinnen 180 Jahre gar nichts und dann innerhalb von 2 Monaten 2 Titel. Erstes FA Cup Finale, dann den Super Cup. Sind jetzt ungeschlagen, schlagen schon wieder Liverpool. Also ganz ehrlich, und obwohl sie eigentlich immer die besten Spieler abgeben müssen, ganz großer Respekt. Überall, wo Oliver Glasner gearbeitet hat, war Erfolg. Ob in Linz, ob in Wolfsburg, ob in Frankfurt, jetzt bei Crystal Palace.
Und bald beim FC Bayern, irgendwann, ja.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich fand ihn in Wolfsburg auch so mit seiner Attitüde noch gewöhnungsbedürftig. Ich finde, mittlerweile ist das ein richtig cooler Typ. Und da frage ich mich dann schon, warum teilweise Ablösen bezahlt werden für Trainer. Ein Trainer, der überall funktioniert, der auch schon einen großen europäischen Titel gewonnen hat, also Oliver Glasner, ist eine heiße Aktie und hat vor allen Dingen eins. Richtig dicke Eier.